Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer, guten Morgen. Nach der Nationalratswahl vor einem Monat tritt in Österreich heute erstmals das neue Parlament zusammen. Eine neue Regierung hingegen ist nach wie vor nicht in Sicht. Dazu gleich mehr. Außerdem, wie Bauern in Schottland auf den Brexit schauen und Portugal soll einen zweiten Flughafen bekommen. Unter anderem kritisieren Umweltschützer den Plan. Die Parlamentarier in Wien kommen heute zusammen für ihre konstituierende Sitzung. Die konservative ÖVP stellt weiterhin die stärkste Fraktion im Parlament und neu oder vielmehr wieder mit dabei auf den Abgeordnetenrängen sind die Grünen. Für beide Parteien loten jeweils die Vorsitzenden Sebastian Kurz und Werner Kogler derzeit aus, ob Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grüne möglich sind. Wie die Ausgangslage zur konstituierenden Sitzung für die einzelnen Fraktionen genau aussieht, dazu Clemens Fehrenkotte.
Andauernde Turbulenzen bei den Wahlverlierern, gelassene Zuversicht bei den Wahlgewinnern. Die Stimmungslage der Parteien zu Beginn der neuen Legislaturperiode könnte nicht gegensätzlicher sein. Philippa Strache wird heute als fraktionslose Abgeordnete in der letzten Reihe im Nationalrat Platz nehmen. Wochenlang hatte die Frage Österreichs ehemalige Regierungspartei FPÖ beherrscht, ob die 32-jährige Ehefrau des geschassten Ex-Vorsitzenden Heinz-Christian Strache ihr Mandat annehmen würde, das ihr im Zuge eines Mandatsverzichtes ihres Mannes auf einen Sitz im EU-Parlament vor rund 4 Monaten von der Partei eingeräumt worden war. Über ihren Anwalt ließ Philippa Strache ihren ehemaligen Parteifreunden jetzt mitteilen, sie hätten sich ihr gegenüber niederträchtig verhalten. FPÖ-Chef Norbert Hofer am Vorabend der ersten Nationalratssitzung nach den Wahlen.
Ich möchte auf das gar nicht eingehen. Sie wissen es, Sie haben den gesamten Wahlkampf verfolgt. Ich habe im gesamten Wahlkampf kein einziges schlechtes Wort über Heinz-Christian Strache oder Philippa Strache gesagt und werde auch weiterhin keines sagen.
Schlechte Stimmung herrscht auch bei den Sozialdemokraten. Nicht allein, dass sie mit einer arg geschrumpften Fraktion in den Nationalrat zurückkehren, seit Tagen schon überziehen sich SPÖ-Politiker mit gegenseitigen Schuldzuweisungen und Vorwürfen. Der Grund? Eine Boulevardzeitung hatte am Wochenende nicht richtig und unkorrekt berichtet, dass der frühere SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher von der Partei ein Beratungshonorar von 20.000 Euro pro Monat erhalte. Das sei eine gezielte Intrige der Parteizentrale, um ihn mundtot zu machen, so der frisch gewählte Nationalratsabgeordnete vor Beginn der gestrigen, recht spannungsgeladenen Fraktionssitzung.
Es tut mir weh, welch unwürdiges Schauspiel wir hier abliefern. Das ist und war nicht meine Intention. Und deswegen haben wir viel zu besprechen, aber drinnen.
Drinnen wurde es dann für Parteichefin Pamela Rendi-Wagner nicht gerade gemütlich. Bei der Wahl zur Fraktionschefin stimmten gestern 6 von 51 SPÖ-Abgeordneten gegen sie. Vor 2 Jahren war sie noch einstimmig gewählt worden. Die Parteivorsitzende:
Dieser Streit, diese internen Intrigen nützen niemand etwas. Nicht dem Einzelnen und nicht der Partei und schon gar nicht unserer politischen Arbeit. Die Selbstbeschäftigung ist eine Selbstbeschädigung.
Bei den Gewinnern der Nationalratswahlen läuft es hingegen rund. Die Sondierungsgespräche zwischen der Volkspartei von Sebastian Kurz und dem Chef der Grünen, Werner Kogler, nehmen an Fahrt auf. 4 Stunden lang sprachen Kurz und Kogler am vergangenen Montagabend unter 4 Augen. Am Freitag soll es dann in größerer Runde weitergehen. Sebastian Kurz:
Über Inhalte sprechen wir immer. Wir haben auch bisher schon das eine oder andere Thema besprochen. Das ist ja ganz klar und das wird natürlich jetzt auch bei den nächsten Runden im Zentrum stehen.
Dementsprechend entspannt gab sich Sebastian Kurz vor der gestrigen Sitzung des ÖVP-Clubs. Fraktionen heißen im österreichischen Parlamentarismus Clubs. Einstimmig wählten die 71 ÖVP-Abgeordneten ihn zum neuen Clubobmann. Die Stimmung sei sehr gut gewesen, so Kurz.
Ich glaube nicht, dass die Menschen sich erwarten, dass wir als Volkspartei unseren Kurs oder unser Team ändern, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind bestärkt worden.
Auch bei den Grünen herrscht eitel Sonnenschein. Parteichef Werner Kogler führt die wieder in den Nationalrat zurückgekehrte Fraktion der Grünen an. 2 Jahre nach dem damals überraschenden Scheitern der 4%-Hürde ziehen die Grünen mit 26 Politikerinnen und Politikern ins Parlament ein. Werner Kogler:
Es ist schon beeindruckend und es lässt mich nicht kalt, das können Sie so nehmen, dass es den Grünen gelungen ist, auf diese Art und Weise nämlich zurückzukommen.
Die liberalen Neos, die ebenfalls mit einer größeren Fraktion in den Nationalrat zurückkommen, haben sich bereits für die heutige Sitzung einiges vorgenommen. So wollen sie unter anderem beantragen, dass die Parteienfinanzierung deutlich schärferen Kontrollen unterliegen soll.
Ein Beitrag von unserem Korrespondenten in Wien, Clemens Fehrenkotte. Die Abgeordneten im britischen Unterhaus haben gestern Abend für das Brexit-Abkommen gestimmt, das zwischen London und Brüssel ausverhandelt worden war. Und zunächst sah alles nach einem Erfolg für Premier Boris Johnson aus, bis sich die Abgeordneten in einer weiteren Abstimmung gegen Johnsons straffen Zeitplan im Brexit-Verfahren ausgesprochen haben. Seitdem hat Johnson das ganze Verfahren auf Eis gelegt. Die EU muss jetzt entscheiden, ob sie ein weiteres Mal eine Fristverlängerung für Großbritannien gewährt. Und das angedachte Austrittsdatum, der 31. Oktober, steht auf der Kippe. Auf das ganze Hin und Her im Brexit blicken nicht nur Abgeordnete in London nervös, sondern auch Bauern in Schottland. Nach wie vor wissen diese nicht, ob ihre Erzeugnisse wie Rindfleisch zukünftig von Zöllen betroffen sein könnten, ob sie weitere Hilfsgelder von der EU einplanen sollen oder schon sehr bald gar keine EU-Regeln mehr beachten müssen. Burkhard Birke war für uns in Schottland unterwegs.
I've just under 100 breeding cows and at the moment
knapp 100 rötlich-braune Rinder der Rasse Saleh hält Charlie Adam auf seiner Farm in Aberdeenshire. Die Wiesen sind saftig grün. Die Böden hier auf 300 bis 400 Meter Höhe in der Nähe von Alford sind recht gut, sagt der studierte Agraringenieur. Mit einem schelmischen Lächeln erzählt der 65-Jährige dann, der Duke of Edinburgh habe sich bei einem Empfang auf Schloss Balmoral entrüstet abgewandt, als er ihm erzählte, dass er die französische Rasse Saleh züchte und nicht die schottischen Angus-Rinder. Ob Angus oder Saleh, Charlie Adams' Sorge gilt vor allem dem Absatz seiner Waren auf dem britischen Markt. Großbritannien kann den eigenen Rindfleischbedarf nicht decken und importiert große Mengen. Würden mit künftigen Handelsabkommen Zölle gesenkt, wäre schottisches Rindfleisch nicht mehr konkurrenzfähig, befürchtet Adam.
Instead of Irish beef coming in here at £3 a kilo.
Statt irisches Fleisch zu einem Preis von 3 Pfund je Kilo würden wir dann wohl brasilianisches oder argentinisches Fleisch für 2,10 Pfund importieren. Das schottische Rindfleisch verkaufen wir derzeit zu 3,40 Pfund, bräuchten aber eigentlich 3,80 Pfund. Momentan können wir Schotten etwas teurer als die Iren und als der Rest in Großbritannien verkaufen. Wenn der Markt aber mit billigem Fleisch überschwemmt wird, können wir nicht mehr 3,40 Pfund je Kilo verlangen. Das sieht schlecht aus.
Noch schlimmer träfe es wohl die Lammzüchter. Käme es jemals zu einem Austritt Großbritanniens ohne Vertrag, würden auf einen Schlag die WTO-Regeln greifen und mehr als 50% Zölle auf Lammfleisch erhoben. Fleisch, das vor allem nach Frankreich exportiert wird.
Wenn die Franzosen dann weiterhin nur 80 Pfund für ein Lamm zahlen, blieben dem Züchter nur noch 50 Pfund. Die Regierung hat zwar 150 Millionen Pfund Kompensation für alle Lammzüchter in Aussicht gestellt. Das wären 7 Pfund pro Lamm, die nicht einmal ein Viertel des Verlustes wettmachen würden. Das klingt alles sehr pessimistisch, aber das ist ein mögliches Szenario.
The potential loss. So this sounds a bit negative and I don't know if it'll happen, but that is a potential scenario.
Seit Monaten macht sich Charlie Adam Gedanken über mögliche Szenarien des Brexits. Schließlich wurde er zum Vizepräsidenten der National Farmers Union in Schottland gewählt. Darin sind 8500 Bauern organisiert, etwa die Hälfte der in Schottland ansässigen Farmer. Charlie Adam trägt ihre Sorgen und Nöte auch der Regierung vor. Heftige Kritik gibt es immer wieder am Sinn und Unsinn der EU-Agrarpolitik. Bei aller Unsicherheit in der derzeitigen Lage hoffen doch viele Bauern, dass der Brexit ihnen weniger Bürokratie und eine auf ihre Bedürfnisse besser ausgerichtete Politik beschert. In Schottland fällt die Agrarpolitik in die Zuständigkeit der Regionalregierung in Edinburgh, die aber wiederum die Gelder teilweise von London bzw. Brüssel erhält. Als Minister für Verfassungsfragen ist der schottische Nationalist Michael Russell auch für den Brexit zuständig.
Das Lammfleisch aus Schottland und Wales könnte unverkäuflich werden. Kurzfristig könnten wir wahrscheinlich helfen und einige Agrarprodukte in Schulen und Krankenhäuser umleiten. Langfristig wird das aber nicht funktionieren.
Noch größere Probleme bereitet jedoch der zu erwartende Wegfall der EU-Subventionen, glaubt Bauernverbandsvizepräsident Charlie Adam.
Last year, 2018, Scottish Agriculture PLC had a net income, I think, of about £672 million.
Letztes Jahr hatte zum Beispiel die schottische Landwirtschafts GmbH Einkünfte von 672 Millionen Pfund. Davon kamen 502 Millionen in Form von Subventionen, fast ausschließlich aus der EU. Das zeigt unsere Abhängigkeit. Vor allem Tierzüchter und Getreidebauern benötigen diese Gelder.
Zu drei Viertel stammt das Einkommen der Bauern also aus Brüsseler Töpfen. Was passiert in Zukunft, wenn Großbritanniens EU-Austritt wirksam wird? Minister Michael Russell.
Großbritannien hat die Subventionen bis zum Jahr 2021 garantiert. Wir wissen nicht, was danach passiert. Es geht aber nicht nur um Agrarsubventionen, obwohl die enorm wichtig sind, aber der Zufluss von Mitteln aus dem Regionalfonds ist praktisch schon zum Erliegen gekommen.
Beides trifft die ländlichen Gegenden Schottlands hart. 67.000 Menschen arbeiten direkt in der Landwirtschaft. Bis zu 360.000 weitere Jobs hängen indirekt an Agrarprodukten, etwa die Produktion des berühmten schottischen Malzwhiskys. Auf einem Großteil der von ihm bewirtschafteten 170 Hektar baut Charlie Adam Gerste an. Jene Getreidesorte also, die in den Distillerien zum Wasser des Lebens verarbeitet wird, so die Übersetzung des keltischen Wortes Whisky. Dieses Jahr hat der Regen jedoch die Ernte teilweise bis tief in den Oktober verschoben. Die Brexit-Unsicherheit hat zudem die Getreideexporte vielerorts zum Erliegen gebracht. Die Scheunen sind prall gefüllt, die Preise im Keller. Beides steigert nicht gerade die Stimmung bei den Bauern. Charlie Adam wünschte sich in dieser Lage vor allem eines: Klarheit.
A lot of them say, let's just get on with it. I don't like uncertainty. I'm just a little different in that.
Die meisten Farmer sagen, lasst uns den Brexit hinter uns bringen. Wir mögen die Unsicherheit nicht. Für mich persönlich ist die Desinformation das Schlimmste am Brexit. Da wird regelrecht gelogen. Einige Leute stellen ihre politischen Interessen über die Interessen des Landes.
Kritisiert der schottische Bauer Charlie Adam. In Schottland hat für uns Burkhard Birke recherchiert. Lissabon soll einen weiteren Flughafen bekommen. So plant es die bisherige portugiesische Regierung seit gut einem Jahr. Auf diese Weise will das Land auf den zunehmenden Tourismus reagieren und von diesem noch mehr als bisher profitieren. Ab 2023 sollen mehrere Millionen Urlauber und Geschäftsreisende am neuen Flughafen ankommen können. Am Bauvorhaben gibt es allerdings Kritik. Thilo Wagner mit den Details.
Östlich von Lissabon, auf der anderen Seite des Tejo-Flusses, liegt ein Brut- und Ruheplatz für Tausende von Flamingos, Graugänsen, Zwergtrappen und anderen Zugvögeln, ein riesiges Naturschutzgebiet direkt an der trichterförmigen Tejo-Mündung. Nur 10 Kilometer davon entfernt will die Flughafenbetreibergesellschaft ANA auf dem Gelände des Militärflughafens Montijo den zweiten zivilen Airport der Stadt Lissabon bauen. Einen Flughafen gibt es schon, er liegt mitten in der Stadt und ist inzwischen hoffnungslos überlaufen. Auf dem Gelände des Militärflughafens soll nun der zweite entstehen. Bereits 2023 soll der neue Flughafen rund 8 Millionen Passagiere abwickeln. Das Bauvorhaben stößt auf großen Widerstand. Carla Grasser von der Umweltschutzorganisation Zero kritisiert, dass die Regierung keine Vergleichsstudie zu alternativen Standorten für den neuen Flughafen durchgeführt habe. Der geplante Flughafen ist nicht nur eine Gefahr für die Vögel, sondern auch für die Flugzeuge. In dem Gebiet leben über 100 verschiedene, teilweise seltene Vogelarten, darunter auch große Vögel wie Flamingos oder Fischreiher, die in die Flugzeugturbinen geraten könnten. Der Flughafen liegt zwar nicht direkt im Naturschutzgebiet, aber nur weil es den Militärflughafen schon gab, als die Grenzen des Gebiets festgelegt wurden. Die Vögel halten sich natürlich nicht an diese administrativen Begrenzungslinien. Der zweite geplante Flughafen wird nicht nur von Umweltschützern kritisiert. Der Standort hat wegen der Lage direkt am Teju-Ufer kaum Wachstumspotenzial, sagt der Ökonom José Poça Stevish, der zahlreiche Studien zu großen Infrastrukturprojekten in Portugal durchgeführt hat. Dieser zweite Flughafen ist eine Notlösung. Vor 10 Jahren wäre der Bau an diesem Standort eine gute Entscheidung gewesen. Jetzt ist das ein Vorhaben mit einer sehr kurzfristigen Wirkung, vielleicht für die kommenden 10 Jahre. Das sieht der französische Konzern Vinci anders. 2012 hatte das Unternehmen das Recht erworben, den ehemals staatlichen Flughafen zu betreiben. Die Privatisierung war auch von der Troika, bestehend aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds IWF, gefordert worden. Mitten in der Finanzkrise sollte das Geld in die leeren portugiesischen Staatskassen spülen. Vor allem dank des Tourismusbooms nach der Wirtschaftskrise ist der Gewinn des Betreiberunternehmens Vinci im Vergleich zu 2012 8-mal so hoch. Eine Alternative zu dem zweiten Flughafen auf dem alten Militärgelände nahe dem Naturschutzgebiet gibt es zwar, diesbezügliche Pläne liegen seit Jahren in den Schubladen portugiesischer Behörden. Doch Vinci will lieber Lissabons Stadtflughafen weiter ausbauen und den Neubau des zweiten Flughafens nahe des Naturschutzgebiets anstreben. Auf einem Hügel mit Blick auf den Militärflughafen hat sich der Flughafengegner Acacio Pereira mit anderen Aktivisten versammelt, um über die Konsequenzen des Flughafenneubaus in der Region zu sprechen. Umweltschäden, mehr Flugzeuglärm und Luftverschmutzung, sowohl für die Anwohner der Lissabonner Innenstadt als auch für die Bewohner auf der anderen Tejo-Seite. Ein weiteres Problem sei zudem die Nähe zwischen der Politik und dem französischen Flughafenbetreiber, erklärt Pereira. Wenn dieser Flughafen kommt, dann ist Vinci der große Gewinner, denn dem Konzern gehören auch Mehrheitsanteile an den beiden zahlungspflichtigen Brücken, über die der Pkw- und Busverkehr des neuen Flughafens mit Lissabon abgewickelt werden wird. Und dafür stellt der Konzern ehemalige Politiker ein, um die Geschäfte zu leiten. So ist der ehemalige Minister José Luis Anou, der im Jahr 2012 die Privatisierung der Flughafengesellschaft vorangetrieben hat, mittlerweile Aufsichtsratsvorsitzender des französischen Betreibers Vinci.
Aus Portugal hat für uns Thilo Wagner berichtet. Das war Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer und ich bedanke mich fürs Zuhören.